Inforadio Podcast.
Die großen Themen dieses Bundestagswahljahres. In der letzten Sendung ging es um Familienpolitik, heute um die Rentenpolitik unter dem Stichwort Altersarmut. CDU, SPD und Grüne haben Konzepte vorgelegt, mit denen sie eine von ihnen für die Zukunft angenommene Altersarmut verhindern wollen. Mir geht es jedoch nicht nur um diese Vorschläge. Ich möchte auch fragen, ob wir möglicherweise ein ganz falsches Bild vom Altern, vom künftigen Leben im Alter haben. Ende Februar habe ich mit Professor Axel Börsch-Suppan gesprochen, einem der Spitzenexperten für dieses Thema. Geboren 1954, verheiratet, drei Kinder, Mathematikstudium in München, Volkswirtschaftsstudium und Promotion am Massachusetts Institute of Technology, einer der Elite-Universitäten der USA. Jetzt arbeitet er am Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik in München, am dortigen, ins Deutsche übersetzt, München Center für die Ökonomie des Alterns, kurz MEA. Ein vielgefragter Mann, unter anderem sitzt er im wissenschaftlichen Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums. Ich habe ihn gefragt, woran er denke, wenn ihm bewusst wird, dass er in wenigen Jahren Pensionär sein könnte.
Na, das werde ich nicht. Also ich werde mit Sicherheit nicht mit 64 in Rente gehen, welches ich in 6 Jahren bin, sondern werde verhandeln mit unserem Präsidenten der Max-Planck-Gesellschaft, dass ich möglichst bis, je nach Gesundheit, 70 und vielleicht auch noch drüber hinaus arbeiten kann.
Ich bin ja in der,
ich bin ja privilegiert. Als Professor und Max-Planck-Direktor mache ich das, was mir wirklich Spaß macht. Und ich bin mir auch sehr wohl bewusst, dass das nicht für alle gilt. Diejenigen, die an der Kasse sitzen, an Fließbändern arbeiten, die haben schon ein anderes Leben als ich.
Demografen rechnen uns ja nun vor, dass wir vergreisen. Objektiv ist es ja auch so, dass die Gesellschaft eben altert. Aber machen wir uns vielleicht ein völlig falsches Bild unter diesem Stichwort vergreisen? Also müssen wir vielleicht das Bild vom Altern mal ändern?
Ja, das müssen wir unbedingt. Ein schönes Beispiel, wo wir eben schon bei den Akademien waren. Immanuel Kant wurde Mitglied der Akademie der Wissenschaften mit ungefähr 40 Jahren und wurde mit hochverehrter Greis angesprochen. Das verbittet man sich jetzt selbst mit 50 Jahren, geschweige denn mit 45. Wir haben ein Altersbild, was sich natürlich in die Vergangenheit richtet. Denn woher kennen wir ältere Leute? Das sind unsere Großeltern, unsere Eltern. Aber die sind eben 25 Jahre vor oder gar 50 Jahre vor uns alt. Wenn man Bilder anschaut und soll jetzt einen 60-Jährigen vergleichen mit einem 60-Jährigen in den 50er Jahren, dann sieht man schon am Bild, dass wir jünger sind. Die 60-Jährigen der 50er Jahre sehen wie jetzt 70 Jahre alte Leute aus. Und das zieht sich bis in alle, bis auch in die hohen Altersgrenzen. Also 80-Jährige sind zum Teil noch so fit, können noch laufen, die Treppen hochsteigen. Da hat die moderne Medizin schon eine Menge erreicht. Aber auch unser ganzes Leben ist ja einfacher geworden als in den Zeiten, wo wirklich jeder hart körperlich arbeiten musste, was man dann eben auch am Menschen selbst merkt.
Es gibt eine Studie über französische Frauen, die zurückreicht auf das Jahr 1816. Und man hat dann festgestellt, also dass das Sterberisiko einer heute 70-jährigen Frau dem einer 40-jährigen am Beginn des 20. Jahrhunderts entspricht. Also fürchten wir uns da zu viel?
Ich denke, wir fürchten uns zu viel. Und es ist ja nicht nur die Sterblichkeit, die so stark gesunken ist, beziehungsweise unsere Lebenserwartung gestiegen, sondern die Gesundheit. Wir erleben mehr Jahre in gesundem Zustand. Die Jahre, die vor denen wir uns fürchten, wo wir Hilfe brauchen, ist absolut geschrumpft, sodass also die gesunde Lebenserwartung noch schneller gestiegen ist als die Lebenserwartung. Und dass wir gesund sind, liegt nicht etwa daran, dass die Krankheiten ausbleiben. Das leider nicht. Die Biologie des Menschen hat sich kaum geändert in den letzten 200 Jahren. Aber wie wir mit Krankheiten umgehen, hat sich geändert. Wir können also mit vielen Krankheiten, die behindern uns nicht mehr, während sie früher fatal waren oder zumindest schrecklich als Behinderung.
Aber wenn jetzt auf absehbare Zeit die Menschen 50 Jahre arbeitsfrei haben werden, also Ausbildung auf der einen Seite und dann nachher die Zeit nach dem Arbeitsleben auf der anderen Seite des Lebens. Also da stellen dann doch viele inzwischen wohl die Sinnfrage, weil nur Sport und nur Enkelpflegen und Kreuzfahrten und Seniorenstudium bringt es eben auch nicht.
Das sehen Sie völlig richtig. Ich meine, die Aktivität, die Menschen jetzt im höheren Alter haben, die kann natürlich sehr vielfältig sein. Dass die in unseren Köpfen noch die Berufstätigkeit sozusagen ausschließt, weil wir die Rente mit 65 so stark in unseren Köpfen haben, das ist natürlich ein Widerspruch in sich. Also wenn wir länger leben, dann muss man eigentlich alle Phasen des Lebens dementsprechend anpassen. Wir können uns leisten, länger in die Universität zu gehen oder in die Schule, die Ausbildung besser zu machen. Wir können uns auch leisten, längere Rente zu haben, aber dazwischen eben auch eine längere Arbeitszeit haben. Also ich plädiere sehr dafür, dass man die Proportionen des Lebens bewahrt und da nicht etwa an überkommenen Vorstellungen bleibt. Man muss sich im Übrigen, was die Rente angeht, immer wieder vergegenwärtigen, dass die Rente im 19. Jahrhundert, Ende des 19. Jahrhunderts von Bismarck eingeführt wurde, mit einem Rentenalter, jetzt mache ich eine Kunstpause, nicht etwa von 65, sondern von 70 Jahren. Und damals war die Lebenserwartung knapp über 40.
Sie haben herausgefunden, arbeitende Alte sind glücklicher und zufriedener und auch gesünder als Nicht-Arbeitende?
Und nicht nur das, sondern sie merken sich auch Dinge besser, sie sind geistig besser fit. Und das ist natürlich erstmal ganz erstaunlich, denn wenn man sich die Dame an der Kasse bei Lidl vorstellt, die hatte schon satt nach einiger Zeit. Oder gar Leute, die schwere, also körperlich anstrengende Berufe haben. Einer der Hauptgründe, warum das so zu sein scheint, ist die soziale Interaktion. Wir sind halt doch im Wesentlichen soziale Menschen. Wir brauchen Menschen um uns herum. Der Ruhestand ist eine Zeit, wo man Kontakte verliert. Die Kollegen, die sind ja alle schrecklich, aber man hat wenigstens Kollegen. Man kann über sie schimpfen. Und allein das Schimpfen ist schon eine Sache wert. Jeder Boss ist fürchterlich, aber wenigstens über den kann man sich aufregen. Wenn er nicht mehr da ist, fehlt einem das. Und dann sind es natürlich jetzt etwas ernsthafter. Schon im Großen und Ganzen, abgesehen von der Familie, die häufigsten Sozialkontakte, die man hat. Die provozieren einen, ärgern einen, freuen einen, das Hirn, auch die Emotionen werden dadurch belebt. Das verliert man. Und das macht Leute nach einer gewissen Zeit der Freude auf den Ruhestand dann doch etwas unglücklicher. Sie sehen, dass sie einsamer werden. Und es fällt offensichtlich älteren Menschen sehr schwer, das zu kompensieren. Man kann nicht nochmal zusätzliche Enkel sich anschaffen, wenn man sich langweilt. Das muss man den Kindern überlassen. Und die Familie ist sozusagen gegeben. Und neue Freunde zu finden im Alter ist sehr, sehr schwer.
Das DIW Berlin hat nun festgestellt, dass in Deutschland immer mehr Menschen über 65 arbeiten, oft Teilzeit. Beschäftigte so aus ihrem Berufsstand sind, also Akademiker sind da überrepräsentiert. Der Trend zu mehr berufstätigen Älteren werde sich in den kommenden Jahren fortsetzen, sagt der Leiter der DIW-Studie, Karl Brenke. Sehen Sie das auch so?
Das sehe ich auch so. Das liegt einfach daran, dass die Menschen noch fit sind. Sie wollen was Vernünftiges tun. Sie wollen auch ihre Freizeit genießen. Deswegen die Betonung auf Teilzeitengagements. Und das ist nicht etwa auf Akademiker beschränkt, sondern also ein ganz klassischer Fall sind Ingenieure, die ihr Leben an was gebastelt haben und eine Menge Erfahrung haben, die sie weiterhin noch gerne an die jüngeren Leute in der Firma weitergeben. Dazu reicht eine Teilzeittätigkeit oder auch eine selbstständige Tätigkeit, aber in Verbindung mit dem früheren Arbeitsplatz oder mit ähnlichen Arbeitsplätzen.
Findet das dann zunehmend statt? Man nennt das, glaube ich, Generativität, also das Weitergeben des Wissens der älteren Generation an die jüngere. Wird das ausreichend genutzt?
Ich denke, es wird nicht ausreichend genutzt, aber es findet statt. Man könnte mehr draus machen. Ich halte es für einen ganz, ganz großen Fehler, dass es starke betriebswirtschaftliche Anreize gibt, wenn eine große Firma schrumpfen muss, einfach weil der Markt nicht mehr so groß ist, denkt an die chemische Industrie, dass man da zuerst die Älteren feuert. Das ist schlecht, weil dadurch Erfahrungswissen verloren geht.
Und aber die Jüngeren zuerst diese feuern, das ist auch nicht so gut.
Nein, man soll es gleichmäßig machen. Diejenigen, die gut und die schlecht sind, sind ja nicht nach Alter unterschiedlich, ne? Sondern es gibt jüngere Kollegen, die ja, naja, flapsig gesagt, es nicht so bringen, und ältere. Und das sollte das Kriterium sein und nicht das Alter per se.
Aber wir reden ja jetzt über Rente und das heißt immer auch über die Finanzierbarkeit von Rente. Wenn jetzt die Lebenserwartung jedes Jahr um 2 bis 3 Monate steigt, also wenn sie jetzt um 1,5 Jahre gestiegen ist, sagen Sie, dann müsste man eigentlich ein Jahr später in Rente gehen. Können Sie uns diese Rechnung mal erläutern, bitte?
Die Haupteinsicht ist, dass die Proportionen des Lebens gewahrt bleiben müssen. Und wenn man sich mal so anschaut, dann ist es so halbwegs vernünftig, dass wir 40 Jahre lang arbeiten, 20 Jahre in Rente gehen. Kommt vorher nochmal die Ausbildung dazu, 20 Jahre von 0 bis 20 Jahre alt. Dieses Verhältnis von 2:1, das muss man plus minus beibehalten. Und das heißt natürlich, dass wenn 3 Jahre dazukommen, ich mache es mal einfach, Sie haben 1,5 Jahre gesagt, wenn wir 3 Jahre nehmen, teilen die 2:1 auf, sind es 2 Jahre mehr arbeiten, 1 Jahr mehr Rente. Wenn wir 1,5 Jahre länger leben, ist es 1 Jahr mehr arbeiten und 1/2 Jahr mehr Rente. Und das sollten wir eigentlich fast schon automatisch anpassen und nicht an Grenzen, die dann blöde, krumme Zahlen sind, wie 67, das festmachen, sondern jedes Mal, wenn die Lebenserwartung 1,5 Jahre gestiegen ist, das steht im Statistischen Jahrbuch, addieren wir 1 Jahr zur Arbeitszeit.
Dann wären wir jetzt bei der Rente mit 68 mindestens, oder wie?
Nein, 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 nein. Wir sind ja im Augenblick bei einer effektiven Rente von so ungefähr 62. Das ist so
also das Eintrittsalter im großen Durchschnitt.
Im Schnitt. Und jetzt brauchen wir nochmal 17 Jahre, bis die Rente mit 67 wirklich eingeführt ist. Und wenn sie dann wirklich eingeführt ist, dann gehen wir im Schnitt, würde ich mal sagen, so um die 64 in Rente. Also das zieht sich ja noch hin. Bis 2029, bis alles durchgesetzt ist.
Aber das tatsächliche Renteneintrittsalter ist ja in den letzten Jahren gestiegen. Wie kommt das?
Es steigt auch nach wie vor. Über einen Teil haben wir ja schon gesprochen. Das liegt daran, dass Teilzeitarbeit unter Älteren wieder beliebter geworden ist, aus diversen Gründen. Es liegt natürlich auch daran, dass die Rentengesetzgebung sich geändert hat. Wenn man jetzt früher in Rente geht, kriegt man nicht mehr dasselbe wie wenn man später in Rente geht, sondern es gibt diese Zu- und Abschläge. Und da denken schon einige Menschen drüber nach, mache ich das jetzt 2 Jahre früher oder 3 Jahre früher, kostet mich pro Jahr immerhin fast 4%.
Aber ist denn die Rente mit 67 nun Armut per Gesetz, wie die Gewerkschaften immer gesagt haben, oder nicht?
Ja, das ist wirklich Kappes, wenn ich das mal so auf reinig sagen darf, wo ich hierher komme. Unsinn, denn ganz im Gegenteil, wenn wir länger leben, müssen wir länger arbeiten. Und wenn wir länger arbeiten, kriegen wir auch eine höhere Rente anschließend. Das ist also genau das Umgekehrte. Wenn wir früher in Rente gehen, haben wir weniger Punkte, Entgeltpunkte, um das jetzt mal sehr technisch auszudrücken. Wenn wir länger arbeiten, kriegen wir mehr Entgeltpunkte und da wird die Rente auch dementsprechend höher.
Wir haben ja eben von dem Trend zu den arbeitenden Alten gesprochen und andererseits haben Sie gesagt, dass man ja Abschläge hinnehmen muss, wenn man früher in Rente geht und dass sich die Leute das dann überlegen, ob sie dann eben früher in Rente gehen und deshalb eben später in Rente gehen. Aber es gibt eben doch auch den Trend, dass fast jeder Zweite in Deutschland vorzeitig in Rente geht und die Abschläge hinnimmt. Das sind im Schnitt, hat man ausgerechnet, so ungefähr 107 Euro. Und ich frage mich, warum? Es hat die offenbar noch nie jemand gefragt, warum sie das tun. Haben Sie eine Erklärung dafür? Jeder Zweite?
Naja, die Gründe sind natürlich vielschichtig. Also wir haben ja eben schon gesagt, das gesetzliche Rentenalter ist 65, mittlerweile ein paar Monate drauf. Das tatsächliche Rentenalter ist 62, also fast 3 Jahre weniger. Einige Menschen sind gesundheitlich in der Lage, nicht länger zu arbeiten. Das muss man immer wieder sehen. Die Gesundheit ist im Schnitt sehr gut in Deutschland, aber eben nur im Durchschnitt. Und davon gibt es doch hier und da große Ausnahmen. Es gibt auch Menschen, die sehr früh in Rente gehen müssen, weil sie schon sehr früh gesundheitliche Einschränkungen haben, also im jugendlichen Alter. Das geht sehr stark in die Statistik mit ein und sieht man da auch. Und dann gibt es Menschen, denen gefällt die Arbeit nicht. Und da habe ich auch große Sympathie dafür. Es gibt sehr viel langweilige Arbeit und die machen dann was anderes. Das Schöne, denke ich, an unserem Rentensystem ist, dass es diese Freiheit gibt. Solange die Anreize richtig gesetzt sind und man nicht auf Kosten der Solidargemeinschaft in der Rentenversicherung weniger arbeitet, dann müssen die anderen mehr arbeiten, das wäre ungerecht. Wenn das also halbwegs ausgeglichen ist, dann sollen die Menschen früher oder später in Rente gehen, wie sie möchten. Das ist eine wichtige Entscheidung im Leben, die muss der Staat einem nicht auf Heller und Pfennig Jahr und Monat vorschreiben.
Kann es sein, dass es auch daran liegt, dass es jetzt mehr Haushalte gibt von Rentnern, die vorher eben Doppelverdiener waren? Also das spricht das also eine höhere Erwerbstätigkeit von Frauen und dass viele jetzt eben in Rente gehen. Der Partner hat gutes Geld, ihr Geld ist vielleicht nicht ganz so, weil sie in der Regel nicht so viele, wie wir schon gesagt haben, Entgeltpunkte erreichen. Also mit anderen Worten, es reicht und dann genießen die ihr Leben.
Das mag mit einer Rolle spielen, ist aber sicher nicht die zentrale Ursache. Also das Einkommen der Rentnerhaushalte hat nicht etwa einen Sprung gemacht und danach ist das Rentenalter gesunken. Das können wir nicht beobachten. Sie haben in einer anderen Art und Weise einen wichtigen Punkt angesprochen. Wenn durch die demografische Entwicklung die Renten nicht so hoch gehalten werden können, wie sie im Augenblick sind, relativ zu den Löhnen, dann wird es natürlich zunehmend teuer, früher in Rente gehen. Und das wird schon Druck auch ausüben, dass man ein, zwei Jahre länger arbeitet als bisher. Aber man muss immer noch sehen, noch ist das Rentenalter nicht in Proportion zur Lebenserwartung gestiegen. Und das ist eigentlich, was man erreichen müsste, damit das ganze System stabil bleibt. Denn irgendwoher, die Renten fallen ja nicht vom Himmel, sondern die müssen wohl oder übel erarbeitet werden. Und aus dem Arbeitseinkommen der Jüngeren müssen die Renten der Älteren finanziert werden. Und das geht nur, wenn die Proportionen so halbwegs bestehen bleiben. Wir können nicht Dekade für Dekade zwei Jahre länger leben und gleichzeitig Dekade für Dekade ein Jahr früher in Rente gehen.
Das drösel ich nachher nochmal auseinander. Ich möchte gerne noch bei den falschen Bildern bleiben. Mhm. Haben wir vielleicht auch ein falsches Bild vom Haushaltseinkommen von Rentnern oder eben auch Pensionären? Also sprich, wie hoch ist, wenn man das Haushaltseinkommen nimmt, der Rentenanteil? Sind da noch andere Einkommen, die eine Rolle spielen und wenn ja, in welchem Verhältnis?
Also mittlerweile fängt es an, dass die Rentner mehr private Altersvorsorge bekommen. Das geht aber erst sehr langsam, weil also Dinge wie Riester-Rente sind noch sehr selten. Die ist eben erst vor 12 Jahren eingeführt worden. Das wird sich natürlich in den nächsten 10, 20 Jahren massiv ändern. Betriebsrenten sind stärker geworden. Nichtsdestotrotz ist die gesetzliche Rente nach wie vor die große Säule, die wir haben im Renteneinkommen. Und das wird auch in Zukunft so bleiben. Also das ist ganz wichtig, dass wir uns deswegen um eine stabile gesetzliche Rentenversicherung kümmern. Sie ist und bleibt die Kernsäule unserer Altersvorsorge.
Das heißt, die 8,5 Billionen Geld- und Immobilienvermögen, also sprich in Richtung Erbe jetzt gedacht, spielen nicht so eine entscheidende Rolle?
Doch, die spielen schon eine wichtige Rolle. Aber wenn man sozusagen sieht, was ist der dominante Pfeiler des Geldeinkommens, dann bleibt der bei ungefähr 2/3 durch die gesetzliche Rente.
Aber die Versicherer, wenn wir jetzt also bei Riester und all solchen Dingen sind, werden ja durch die Euro-Krise ihre Garantieversprechen nicht in dem Maße einhalten können, wie das früher war, von Überschussbeteiligungen bei Lebensversicherungen zum Beispiel, wollen wir gar nicht reden. Da kommt der Einfluss der Euro-Krise hinein. Manche sprechen schon davon, es gäbe eine Vorsorgelüge. Lohnt sich das also gar nicht?
Das sehe ich nicht so. Da muss man eben lange Zeiträume betrachten. Wir haben in den 90er Jahren natürlich einen riesen Boom gehabt. Jetzt sind wir in der Flaute, die mit Sicherheit noch nicht vorbei ist. Da sollten wir keine Illusionen haben. Aber ein Arbeitsleben ist 40 Jahre lang und darüber muss ich das mitteln. Also ich halte es noch nicht im geringsten für ausgemacht, wie hoch die Renditen über ein ganzes Arbeitsleben sind, wenn die Riester-Rente so um die 2020, 2025 wirklich Fuß fasst. Also da wird im Augenblick genauso viel negative Panik entwickelt, wie es völlig übertriebene Hoffnungen in den 90er Jahren gab. Man kann nicht erwarten, dass eine Volkswirtschaft auf Dauer riesige Renditen erwirtschaftet, sondern die Renditen müssen letztlich plus minus das widerspiegeln, was die Menschen im Arbeitsleben an Produktivität haben. Und das ist in Deutschland um die 1,5% pro Jahr. Viel mehr lässt sich aus einer Volkswirtschaft nicht herausholen. Da muss man nüchtern bleiben.
12:22 zu Gast bei Ingo Kahle. Heute Professor Axel Börsch-Supan, Max-Planck-Institut für Sozialpolitik, Center für die Ökonomie des Alterns in München. Herr Professor Börsch-Supan, gegenwärtig ist Altersarmut kein Problem, sagen Sie. Rechnen Sie uns das bitte vor.
Na, das sage nicht ich, sondern das sagt das Statistische Bundesamt. Wir messen Altersarmut daran, wie viele Menschen auf die Grundsicherung im Alter angewiesen sind. Das sind im Augenblick keine 3%. Das sind mit Sicherheit 3% zu viel. Aber auf den Vergleich kommt es an. In der generellen Bevölkerung sind es ungefähr 7,5%. Wir haben also eher ein Problem genereller Art als spezifisch bei den Älteren. Wenn wir noch genauer hinschauen, dann sehen wir, dass insbesondere Alleinerziehende und Menschen mit Migrationshintergrund Armutsprobleme haben. Und wenn beides zusammenkommt, also Alleinerziehende mit Migrationshintergrund, sind wir bei einer Armutsquote in diesem Sinne von 50%. Also wir haben in Deutschland Armutsprobleme, aber sie sind nicht primär bei Älteren.
Ist Armut also eher ein Jugendproblem?
Ich denke, dass Armut ein Jugendproblem ist. Gottlob in Deutschland nicht so schlimm wie in Frankreich oder in Spanien, wo die Jugendarbeitslosenraten bei 50% liegen. Bei uns liegt sie noch knapp unter 10%. Aber sie sind insofern gefährlich, weil wer im jungen Alter arbeitslos ist, ist meistens schlecht qualifiziert, kriegt diese Qualifikation nicht später sozusagen nochmal nachgeliefert. Das heißt, das sind Menschen, wo man jetzt schon sagen kann, die werden ein schwieriges Leben vor sich haben und dann auch eine höhere Altersarmut haben. Und hier argumentiere ich eben nicht dafür, im Augenblick Geld an die 3% zu geben, sondern sich dafür wirklich darum zu kümmern, wer sind diejenigen, die uns später Sorgen machen. Also viel mehr in Bildung investieren unter den Jugendlichen, damit wir nicht in 20 Jahren ein riesiges Altersarmutsproblem haben. Altersarmut ist potenziell unter den Menschen mit Migrationshintergrund, unter denen, die in schwierigen familiären Verhältnissen jetzt aufwachsen, ein Riesenproblem.
Ja, aber diese Bildungsanstrengungen, das sagen zwar alle immer, also über die Parteien hinweg, aber wenn es dann konkret wird, dann fragt man sich, was muss da eigentlich passieren? Wie macht man das?
Also wir wissen eigentlich sehr gut, dass die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund früh stattfinden muss. Und genau da tun wir in Deutschland sehr wenig. Früh heißt vor dem ersten Schuljahr. Deswegen haben Kinderkrippen, Kindergärten neben der reinen Aufbewahrungsfunktion auch eine ganz wichtige Integrationsfunktion. Die nutzen wir viel zu wenig aus. Da gibt es sehr viele Untersuchungen. Flächendeckende Kindergärten sind ein ganz wichtiges Instrument, um Fertigkeiten beizubringen, die also jetzt nicht mit Rechnen und mit Schreiben zu tun haben, sondern wie man auftritt, wie selbstbewusst man ist, wie sehr man sich identifiziert mit der auch sozialen Umgebung. Und das ist für diejenigen, die im Augenblick aus der Schule rausfallen, am Ende ohne Hauptschulabschluss, natürlich eine ganz wichtige Komponente.
Also wenn Altersarmut gegenwärtig kein Problem ist, dann wird ja argumentiert, es sei eben künftig ein großes Problem. Und das wird soziologisch begründet, weil eben immer mehr Menschen im Bereich von Niedriglohn verharrten. Es gebe eine Verfestigung der unteren Einkommensschichten, sagt eine Bertelsmann-Studie. Das heißt mit anderen Worten, der Aufstieg wird immer schwerer, der Aufstieg in die Mittelschicht wird immer schwerer. Ist das ein Argument für eine solche vorgeschlagene Altersrente?
Also ich kann die Diagnose nicht nachvollziehen. Das war so in den 90er Jahren. Wir finden das in den Daten zwischen 2000 und 2010 nicht wieder. Also das hat sich geändert. Also wir sehen vorher in der Tat etwas Ausdünnen der Mittelschicht und Stärkung der Randschichten. Das hat sich aber wieder stabilisiert. Und wir können in den Daten nicht nachvollziehen, dass die Aufstiegschancen geringer geworden sind. Da gibt es klassische Ausnahmen und da sind wir ruckzuck wieder bei den mit Migrationshintergrund, da ist es schwerer geworden, da ist auch eine größere Anzahl mittlerweile da. Und jetzt mal sehr simpel volkswirtschaftlich gesehen, wir nutzen das Potenzial, was diese jungen Menschen haben, nicht aus und schaffen obendrein auch noch ein Gefährdungspotenzial für die Zukunft. Also da machen wir wirklich Fehler.
Ist denn der Niedriglohnsektor geringer geworden oder größer geworden?
Nein, der hat sich stabilisiert. Ist nicht geringer geworden, ist aber auch nicht so gewachsen wie in den 90er Jahren. Und am Anfang auch, so sagen wir mal vor 2005.
In dem Gutachten, ich nehme an, Sie haben das weitgehend geschrieben, des Wissenschaftlichen Beirates beim Bundeswirtschaftsministerium wird eine Rechnung aufgemacht. Ein Mindestlohn, das ist jetzt meine Interpretation, der nach einem langen Arbeitsleben eine Rente von 850 Euro sichern soll, müsste bei 14,40 Euro je Stunde in Westdeutschland und 16,20 Euro in Ostdeutschland liegen. Wenn viele das nicht erreichen, ist das dann ein Argument für eine Zusatzrente? 850 Euro ist ja immer in der Diskussion.
Also erstmal zu dieser Rechnung. Die Rechnung darf man jetzt nicht so interpretieren, dass wir einen Mindestlohn von 15 Euro propagieren.
Nee, das ist klar.
Das würde natürlich desaströse Arbeitsmarkteffekte ausüben. Also man würde die Leute einfach nicht mehr einstellen. Ne? Und man ist da zwischen Skylla und Charybdis. Egal was man macht, kann man eigentlich nur Fehler machen. Wenn man den Mindestlohn zu hoch macht, ist die Arbeitslosigkeit zu hoch, denn die Leute werden da nicht eingestellt. Wenn man ihn zu niedrig macht, ist die Armut zu groß. Und dazwischen kann man nur einen Ausweg finden, der eben nicht am Arbeitsmarkt finanziert wird. Und deswegen eben mein immer wieder wiederholtes Plädoyer für mehr Bildung. Ansonsten kommen wir aus dieser Falle nicht raus. Es ist auch kein Plädoyer für irgendwelche Zusatzrenten, denn diese Zusatzrenten müssen finanziert werden. Die fallen ja nicht vom Himmel. Wenn es eine Ausnahme ist, dass Menschen sehr wenig finanzieren, dann kann man das durch Umverteilung machen. Und deswegen haben wir ja auch die Grundsicherung mit Gott sei Dank relativ niedrigen Prozentzahlen. Aber wenn wir einen größeren Anteil an Menschen mit Zusatzrenten haben, wenn wir also die Begehrlichkeiten erhöhen und sagen erst 850, dann wird das natürlich peu à peu von Wahl zu Wahl höher liegen, dann wird das Rentensystem letztlich nicht mehr finanzierbar, weil sehr wenige eine Menge zahlen müssen für relativ wenige. Was wiederum heißt, dass die relativ wenigen weniger arbeiten, aber auch diejenigen, die dann höhere Beitragssätze zahlen müssen, weniger arbeiten werden. Also da gerät unser Rentensystem aus den Fugen. Es ist schon gut überlegt, dass wir ein Rentensystem haben, was sagt, es muss eine Mindestrente geben. Und diese Mindestrente muss sich, das ist die Logik aller unserer Sozialsysteme, am soziokulturellen Existenzminimum richten. Darüber hinaus gibt es eine feste Kopplung zwischen dem, was man einzahlt und dem, was man aus der Rente herausbekommt. Und dieses Prinzip sollte man nicht in Gefahr bringen, wobei man selbstverständlich im Bundestag darüber debattieren kann, was das soziokulturelle Existenzminimum ist, ob das zu niedrig oder zu hoch ist, bei den augenblicklichen 680, ob man das höher setzen muss. Aber das ist eine getrennte Frage von diesen Zusatzrenten, die meines Erachtens nicht in ein Rentensystem reingehören.
Welche Zukunft geben Sie denn diesen Vorschlägen, die in der Debatte sind? Welche politische Zukunft?
Das werden natürlich die Wahlen zeigen. Vor den Wahlen wird sich da nichts tun. Das ist auch eine sehr komplizierte Materie. Das geht einfach vom Gesetzgebungsverfahren nicht mehr. Ich denke, es ist schon Druck da, sich über die Höhe des Existenzminimums Gedanken zu machen. Das haben wir schon bei den Kindern gemacht. Aber ich denke, dass ein Durchbrechen des Prinzips, was wir einzahlen, kriegen wir auch ungefähr so wieder heraus, ein großer Fehler wäre, den weder die eine noch die andere große Volkspartei letztlich machen wird, wenn wir mal den Pulverdampf des Wahlkampfs hinter uns haben.
Aber es gab ja Streit um die Frage, wie viel Lebensarbeitszeit muss jemand haben, um dann eben so eine Zusatzrente zu bekommen. Und ich nenne das jetzt mal das Börsch-Suppansche Gesetz über das Verhältnis von Lebensarbeitszeit und Rentenhöhe, das mal so formuliert haben, keine Gesellschaft, die mit Arbeit ihr Geld verdient, kann es sich leisten, weniger als die Hälfte der Lebenszeit zu arbeiten und gleichzeitig eine großzügige Rente zu haben. Erläutern Sie uns das doch bitte.
Na, das ist, wie Herr Müntefering sagen würde, sauerländische Grundschularithmetik. Man muss ja in der Zeit, in der man arbeitet, die Rente verdienen. Und wenn man jetzt mal annehmen, dass die ersten 20 Jahre des Lebens kostenfrei sind, was ja auch nicht ganz stimmt, das wissen alle Eltern, dann heißt es zumindest, dass man in den 40 Jahren, die man leben muss, Jahr für Jahr ein Stückchen zurücklegen muss, was für die Rente übrig bleibt. Wenn die Rente 2/3 des Arbeitseinkommens sein soll und ich will nicht mehr als 1/3 in meiner Arbeitszeit an die Rente geben, ja, wie transformiert man 2/3 in 1/3, indem man ein Verhältnis von 1:2 hat? Ja, und da sind wir genau bei meiner Formel. Aus dem Leben muss man sich etwas schneiden, was ungefähr im Verhältnis von 2:1 Arbeitszeit zur Rente ist. Und wenn die Rente 20 Jahre ist und wir 20 Jahre brauchen, bis wir mein Amt und Würden sind und 40 Jahre leben, dann ist das eben 40 geteilt durch 80 Jahre Lebenszeit gerade die Hälfte. Also dahinter liegt die Überlegung, einmal, wir wollen eine Rente von mindestens 2/3 unseres Einkommens haben. Wir wollen nicht mehr als 1/3 in die Rentenkasse zahlen, mit allem drum dran, einschließlich Riester und was es dann noch so gibt. Und dann kommt man auf das Verhältnis von 2:1.
Aber das 1/3 ist ja schon mal ganz schön viel. Also die Nachkriegsgeneration hat ungefähr 10% für das Alter aufwenden müssen. Und jetzt reden wir von 30. Können Sie uns das mal auseinanderposimentieren, wie das jetzt meinetwegen im Jahr 2030 aussieht, um einfach mal zu sehen, dass doch ganz offensichtlich solche Rentenpläne nur zu Ungunsten der Jugend, also derer, die dann im Arbeitsleben sein werden, gehen kann.
Also erstmal zu den Zahlen. Die Zeit, wo man 10% in die Rente eingezahlt hatte, war erstens sehr kurz und zweitens gab es damals noch einen Kapitalstock in der Rente, der damals aufgezehrt wurde und der konnte natürlich die Rentenbeiträge sehr niedrig halten. Jetzt haben wir den Kapitalstock aufgezehrt, ist er weg und jetzt sind wir in einer anderen Situation. Wir zahlen im Augenblick, das wissen alle Arbeitnehmer und Arbeitgeber, ungefähr 20% plus minus in die Rentenkasse und dann kommt eben Riester, Betriebsrente, was wir alles so haben, noch dazu. Dann sind wir eben auch schon gefährlich nah an den 30% jetzt. Und wenn jetzt sich noch das in der Bevölkerung, das Verhältnis zwischen Jungen und Alten ändert, dann müssen wir noch mal ein paar Prozentpunkte drauflegen und dann kommen wir schon sehr nah an die 33%. Die halten wir aber auch. Also man muss bei diesen Zahlenspielereien immer im Kopf haben, dass wir eigentlich in Deutschland ein stabiles Rentensystem haben. Wir haben durch die diversen Reformen 2001, 2004, 2007 eigentlich ein Rentensystem geschaffen, was gut aufgestellt ist für den demografischen Wandel. Wir sind viel besser dran als viele unserer Nachbarländer. Von Griechenland rede ich mal gar nicht, wo die Rente ein Grund für die augenblickliche Schuldenkrise auch ist.
Am Rentenniveau kann man auch nicht ewig rumbosseln.
Nein, kann man nicht. Da also diese Faustregel von 2/3 netto, viel weiter geht's nicht. Und auch das ist ein Rentenniveau, was natürlich die Zusatzrenten, da meine ich jetzt Riester-Rente, Betriebsrenten schon einschließt. Also es ist auch hier eine schwierige Gratwanderung, wo man nach rechts und nach links runterfallen kann. Aber die Demografie, das muss man auch mit einer gewissen Gelassenheit sehen, ist nicht etwa ein Tsunami, der da plötzlich kommt und uns alle überrollt, sondern der kommt sehr langsam und auch in Größenordnungen, die wir in den Griff bekommen, wenn wir systematisch an dem, was wir in den Reformen 2001, 2004, 2007 beschlossen haben, das auch durchsetzen. Wenn wir das nicht durchsetzen, wenn wir hingehen und sagen, also wir nehmen die Rente mit 67 wieder zurück, gleichzeitig setzen wir eine Mindestrente bei 50% an und wir bauen Riester wieder ab, weil das mit dem Kapitalmarkt, das gefällt uns allen nicht. Ja, dann kommen wir aber tatsächlich in Schwierigkeiten. Dann kommen wir nicht durch.
Mir geht es darum, ob die jüngere Generation heute praktisch immer größere Lasten aufgebürdet bekommt. Das heißt, dass deren Lebensstandard sinken muss. Und das ist eigentlich natürlich etwas, was man der Jugend nicht wünscht.
Nein, so das muss nicht so sein. Außerdem werden die Lasten des demografischen Wandels nicht nur auf der Jugend liegen, sondern das ist der Witz des Nachhaltigkeitsfaktors, dass eben auch die Renten runtergehen werden. Also da wird schon, und zwar in gleichen Prozentualbeträgen, gehen die Beiträge zur Rentenversicherung rauf, wie das Rentenniveau runtergeht. Also ich denke schon, dass da unser System eine generationengerechte Lösung gefunden hat. Wie die sonstige Entwicklung der Wirtschaft und so weiter weitergeht in den nächsten 20 Jahren, das weiß von uns keiner. Die Krise belastet die Jungen mehr als die Alten. Das muss man so sehen. Die ältere Generation hat aber dafür ihre eigenen Lasten zu tragen. Wenn wir mal an die Generation davor denken, jetzt also nicht meine eigene Babyboom-Generation, sondern die Generation meiner Eltern, die hat eine ganze Jugend verloren. Wenn man in diesen historischen Zeitraum denkt, ist ein Aufrechnen jetzt und ein Prognostizieren den späteren Jugendlichen geht so richtig schlecht und deswegen müssen die jetzt schimpfen, ist nicht gerechtfertigt.
Und Sie sagen auch, das geht auch nicht mit Produktivitätsfortschritt. Das haben Sie vorhin mal angedeutet. Also das heißt, dass die einfach produktiver sind.
Na, also wir brauchen natürlich Produktivitätsfortschritt. Aber der Produktivitätsfortschritt wird auch geteilt unter Arm und Jung. Denn in der Rentenformel steht ja nicht nur der Nachhaltigkeitsfaktor drin, sondern eben auch der Produktivitätsfortschritt. Der geht ja auch an die Ältere. Die Jüngeren kriegen dann höhere Löhne, die Älteren kriegen höhere Renten. Das wird sich auch geteilt, 1:1.
Wie alt sind Ihre Kinder jetzt?
Meine Jüngste ist 25 und meine Älteste 30.
Aber Sie haben denen nicht, was die Zukunft angeht, den Lebensoptimismus genommen mit Ihren Rentenberechnungen? Also.
Das ist, glaube ich, die größte Aufgabe, die man als Eltern hat, den Kindern Optimismus beizubringen.
Das war 12:22, zu Gast bei Ingo Kahle. Heute Professor Axel Börsch-Suppan vom Münchner Max-Planck-Institut für die Ökonomie des Alterns. Ein Gespräch, das wir Ende Februar erstmals ausgestrahlt haben. Nächste Woche, glücklich oder krank, wie Arbeit unser Leben bestimmt. Gast wird sein Professor Joachim Bauer, Neurobiologe, Arzt und Psychotherapeut an der Universität Freiburg. Für heute, danke, dass Sie uns zugehört haben.